EDV-Anstalt. Erste Reihe fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei. Hallo Franz.
Servus Thomas, ich habe mitgebracht, wie du wahrscheinlich siehst, in dem konkreten Fall den Jonas, der von der Cyber Security Austria entsprechend, sagen wir mal, mit seinen Challenges, die er dort gemacht hat, den Weg in die Pentesterei geschafft hat, in dem Bereich mit einer eigenen Firma. Aber der Jonas wird sich selber vorstellen im Prinzip und uns ein bisschen so erzählen, was wir dann in der EDV-Anstalt alles beachten sollen.
Ne? Jonas, hallo Jonas, Servus. Schön, dass du da bist.
Hallo Franz, hallo Thomas, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, wie der Franz schon gesagt hat, mein Name ist Jonas, ich bin Penetration Tester. Ich komme ganz, ganz ursprünglich aus der Softwareentwicklung, bin dann von der Softwareentwicklung über diverse Cybersecurity-Veranstaltungen, wie eben die genannte CSA mit der österreichischen Hackingmeisterschaft und der deutschen Hackingmeisterschaft und Turnieren in Italien, den USA und vielen weiteren Ländern, in die Cybersecurity hineingerutscht. Mittlerweile seit 5 Jahren aktiv in der Cybersecurity, eben zunächst im Competition-Bereich und jetzt auch professionell mit meinem Unternehmen, der PVND Labs. Da haben sich ja ein paar Freunde aus diesem Bereich und ich zusammengefunden und bieten jetzt Penetration Testing für unsere Kunden an. Mit dem Twist eben, dass wir alle aus der Softwareentwicklung kommen, damit eine etwas andere Perspektive haben als der klassische technische, netzwerktechnische Perspektive.
Sehr gut, das klingt ja ausgezeichnet, aber ich denke, du hast ja auch, glaube ich, in deiner Erfahrung schon einige Gesundheitsdienste-Anbieterinnen gehabt in dem Bereich, die eine Besonderheit sind. Das ist ja nicht so vergleichbar aus meiner subjektiven Sichtweise wie ganz normale Anführungszeichen, sage ich mal, Pentests, weil ja da dahinter immer die Gefahr besteht, dass Menschenleben gefährdet sein könnte. Ja? Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, nehmen wir an, wir beide sind jetzt Klinikleiter und gehen an dich heran und sagen, wir hätten gern, dass du unsere Klinik einmal mit einem Pentest überprüfst. Wie würdest du denn dann an das herangehen?
Ja, bei der Klinik, da haben wir 2 Besonderheiten, die bei vielen anderen Organisationen nicht gegeben sind. Das eine ist, dass eine Klinik effektiv ein öffentlicher Ort ist. In einer Klinik gehen jeden Tag hunderte, tausende Menschen ein und aus. Und die Räumlichkeiten sind meistens so groß und weitläufig, dass es nicht praktisch ist, hier jeden potenziellen Ort, wo ein Angreifer auf eine Netzwerksteckdose beispielsweise zugreifen könnte, physisch abzusichern. Die 2. Besonderheit ist, dass Kliniken auch neben der klassischen IT, das heißt Webseiten und dergleichen, viel OT betreiben. OT, das ist immer da, wo Informatik mit physischen Geräten in Berührung kommt. Das kann ein Gerät sein, das Röntgenbilder aufzeichnet, das kann ein MRT sein, das kann aber auch ein Roboter sein, der bei Operationen unterstützt. Und diese Geräte, die sind tendenziell sehr unsicher. Es ist allgemein ein großes Problem in der OT-Welt, dass OT tendenziell viel unsicherer ist als IT. Und da Krankenhäuser so weitläufige und komplexe Netzwerke haben, die weniger leicht abzuschotten sind als zum Beispiel ein Wasserkraftwerk, also ein Damm oder ein Kohlekraftwerk, wo ganz klar ist, wer rein und raus darf, ist es auch schwieriger sicherzustellen, dass ein externer Angreifer nicht es schafft, aus dem Internet oder aus dem Inneren der Klinik die Brücke zur OT zu schlagen. Denn in dem Moment, wo ein ernsthafter Angreifer es mal geschafft hat, eine Verbindung zur OT aufzubauen, das heißt eine Computerverbindung beispielsweise zum MRT, ist es in der Regel vorbei.
Ja, das klingt sehr spannend, weil in Wirklichkeit, ich denke, das werden viele so nicht sehen, aber wir kennen ja, wenn ich das aus meiner Erfahrung und aus meinem, sage ich mal, beruflichen Alltag, sage ich mal, wiederum rekapitulieren kann, wir kennen ja sehr viele Dinge, wo man auch, sage ich mal, mit Greybox und Whitebox statt Blackbox hier herangeht, oder verwendest du das ganz anders und machst eine Simulation?
Also, Mein persönlicher Ansatz ist, dass es fast immer sinnvoller ist, Whitebox zu machen. Ein Greybox- oder Blackbox-Ansatz kann natürlich Sinn machen, wenn es zum Beispiel regulatorisch oder policymäßig nicht anders möglich ist. Aber man muss ganz klar festhalten, ein ernsthafter Angreifer hat immer mehr Ressourcen als ein gutartiger Penetration-Tester.
Entschuldigung, darf ich da noch kurz unterbrechen vielleicht in dem Bereich, weil ich auch mit dem Fachbegriff begonnen habe, aber kannst du vielleicht den Zuhörerinnen ein bisschen erklären, was denn der Unterschied zwischen den Farben ist, grau, weiß und schwarz?
Sicher, ja. Also man spricht von einem Blackbox Engagement dann, wann die Angreifer, in diesem Fall natürlich die simulierten Angreifer, das heißt die Penetration Tester, keine Insider-Informationen über die Systeme haben. Die haben also dieselben Informationen und dieselbe Ausgangslage, wie es ein bösartiger Hacker hätte, der beispielsweise einfach aus dem Internet versucht, das System zu übernehmen. Das Gegenteil dazu, das ist Whitebox. Da gibt man den Penetration-Testern alle Informationen, die ihnen irgendwie behilflich sein könnten. Das ist beispielsweise der Quellcode der Applikationen, das sind Architekturdokumentationen, das sind vielleicht sogar Zugangsdaten, um sich aus dem Server zu verbinden, um Logdateien auszulesen, damit der Penetration Tester sieht, was die Angriffe, die er gerade macht, am Server alles auslösen. Und da dazwischen, da gibt es den Greybox-Begriff und das Problem im Greybox-Begriff ist, dass jeder da seine eigene Definition hat. Ich habe nur bei keinen zwei Personen, mit denen ich über diesen Begriff gesprochen habe, dieselbe Definition gehört. Üblicherweise handelt es sich bei Greybox dann darum, dass man zum Beispiel nur Architekturdokumentation bekommt und keinen Quellcode oder man bekommt gewisse Zugänge schon gestellt, aber nur nicht Administratorenzugänge. Wie genau man das definiert, ist, wie gesagt, leider von Person zu Person unterschiedlich.
Ja, aber das kann man ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, in dem Bereich in der Klinik alles klar definieren. Ne? In der Klinik gibt es verschiedene Lieferantinnen und Lieferanten und die wenigsten Lieferanten, wenn sie nicht von mir beauftragt sind, einen Code für mich zu entwickeln, werden den Code fair hergeben in dem Bereich. Das ist das Erste. Und wie du gesagt hast, die Medizinprodukte, Geräte in Wirklichkeit natürlich auch in dem Bereich. Also daher wäre das aus meiner Sicht eh in Wirklichkeit so. Du kriegst ein bisschen was weiß, alles was ich weiß und was ich da sagen kann, aber das, was ich nicht weiß und was ich nicht dir sagen kann, das bleibt halt im Prinzip ein bisschen verschwommen und daher ist dann grau. Ne?
Wann in dem Fall der Scope des Pentests, die gesamte Klinik ist, dann ja, dann gebe ich dir da völlig recht.
So, und wie gehst du jetzt an das heran im Prinzip? Wie kann ich mir das vorstellen? In Wirklichkeit, wenn wir sind in einem Spital, ne? Magst du eine Anamnese, also entsprechende, sage ich mal, fragst du einmal, haben sie schon viel Wäschchen gehabt? Gibt es ein Problem in dem Bereich da und dort? Ist ihnen irgendwas aufgefallen? Weil, wenn wir ins Spital kommen, ne, da gibt's ja auch die Anamnese in dem Bereich und dann gibt's die Frage, warum, weshalb, weswegen, wenn wir noch reden können. Du kommst ja auch zu einem Zeitpunkt, wo die Systeme noch hoffentlich laufen und nicht im Prinzip, wo sie nicht mehr laufen, ne, wo wir dann schon in, sag ich mal, halt in Ohnmacht gefallen sind.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn ja, oft ist es der Fall, dass den internen Experten schon bewusst ist, wo sie die Probleme haben. Wenn man dann mit ihnen darüber spricht, dann können sie meistens schon relativ gute Abschätzungen geben, in welchen Teilen ihrer Infrastruktur es am ehesten Probleme geben könnte. Das heißt, das allererste, was wir mal machen, ist natürlich die rechtlichen Thematiken klären. Das heißt, Penetration Testing Agreement, Permission to Attack, Verschwiegenheitserklärungen und dergleichen. Aber das mal vorweg, wenn das alles erledigt ist, dann ist der nächste Schritt schon, dass wir uns gemeinsam mit dem Kunden ein Bild darüber verschaffen, was für Systeme hat der Kunde überhaupt. Vor allem was für Systeme sind auch aus dem Internet erreichbar. Das sind natürlich immer die anfälligsten, weil dort auch ein Angreifer aus dem Ausland drauf zugreifen könnte. Aber im Fall einer Klinik auch, welche Systeme sind für einen normalen Patienten, der jetzt in seinem Krankenzimmer einen Laptop an die LAN-Buchse hängt, erreichbar. Dann sprechen wir mit den entsprechenden Experten, die diese Systeme betreuen, was machen diese Systeme, wer hat diese Systeme entwickelt, wann sind diese Systeme zum letzten Mal geupdatet worden, hat es schon mal Probleme mit diesen Systemen gegeben, ist vielleicht sogar schon mal ein Hack durch dieses System passiert. Und wenn wir dann diese Informationen gesammelt haben, dann schauen wir uns die Systeme manuell mal selber an. Mit der Erfahrung, die man über die verschiedensten Penetration-Tests sammelt, baut man dann auch ein Bauchgefühl dafür auf, welche Arten von Applikationen oftmals welche Sicherheitslücken aufweisen. Also welche Funktionalitäten und welche Entwicklungsweisen oftmals Probleme machen. Und wenn wir dann über die Applikationen manuell drüber gehen und uns ansehen, wie die so funktionieren, was die machen, wann sind die vielleicht das letzte Mal geupdatet worden, dann können wir anhand dieser Erfahrungswerte Rückschlüsse darüber ziehen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Applikation eine Sicherheitslücke aufweist. Und entsprechend dieser Priorisierung arbeiten wir die Applikation dann auch ab.
Du sagst jetzt Bauchgefühl. Jetzt wissen wir, dass die Europäische Union und wir alle im Prinzip sehr wohl erkannt haben, dass also hier eine gewisse Sensibilisierung immer mehr notwendig ist. Also man hat einen leichten Druck erzeugt, ne, um das zu machen. Jetzt hast du doch da in dem Bereich ein ganz ein wichtiges Werkzeug, auch aus meiner Sicht jetzt enthalten von der Europäischen Union. Das ist diese Vulnerability Database der Europäischen Union, also die Verwundbarkeitsaufzeichnungen in dem Bereich, wo ja auch Medizinprodukte drin sind. Nutzt du solche Quellen oder ist es nur das Bauchgefühl?
Solche Quellen sind natürlich auch sehr wichtig. Das ein Teil eines jeden Penetration Tests sind auch Scans und vor allem solche bekannten Schwachstellen, wie sie in der europäischen Schwachstellendatenbank beispielsweise einsehbar sind, die fallen sehr stark, vergleichsweise einfach mit Scans auf, die oftmals schwerwiegenderen Sicherheitslücken aber, die sich in eigens entwickelten individuellen Code befinden, die fallen in solchen Datenbanken natürlich nicht auf.
Gut, wenn die diesen Daten, Entschuldige, wenn die in diesen Datenbanken nicht auffallen, ja, in dem Bereich und so weiter und so fort, ja. Aber gesamtheitlich betrachtet, ja, weil wenn du jetzt zurückblickst über deine, wie du gesagt hast, Entwicklung in dem Bereich und die ersten, sage ich mal, Wochen, Monate oder das erste Jahr eurer Firma zurückblickst, dann denke ich mal, da hat es ja da hat's amerikanische Verwundbarkeitsbereiche gegeben, gar nicht so fokussiert auf die Medizin und andere. Das ist ja immer mehr gewachsen und jetzt ist halt eben diese europäische Verwundbarkeitsdatenbank vorhanden. Hast du das Gefühl, dass damit im Prinzip, sage ich mal, bei den Lieferantinnen und Lieferanten oder in dem Gesamtsystem ein bisschen mehr, sage ich mal, so Sensibilisierung da ist, dass sie also auf das schauen und melden in dem Bereich? Oder ist das etwas, was denen eigentlich genauso wenig, sage ich mal, bedeutet wie vorher?
Also, ich glaube, dass das Bewusstsein wächst, aber nicht unbedingt wegen Programmen wie der Europäischen Verwundbarkeitsdatenbank. Denn die ist im Endeffekt eine Sammlung von verschiedenen bestehenden Verwundbarkeitsdatenbanken, aber durchaus durch Gesetze wie jetzt in Österreich das NIS-G, beziehungsweise die NIS-2 und auch die DORA, die voraussetzt, dass Firmen über ihre Software-Lieferketten Bescheid wissen und damit auch das Thema, welche Schwachstellen lauern vielleicht in meiner Lieferkette, immer wichtiger wird. Das sieht man ja auch mit den Schwachstellen, die die letzten Wochen veröffentlicht worden sind, wo tausende Systeme gehackt wurden, in dem bei großen Open-Source-Projekten mit Malware-Infizierungen der Entwickler dieser Open-Source-Projekte Schadsoftware in die Open-Source-Projekte selbst eingestreut worden sind. Und ein Open-Source-Projekt ist von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Softwareentwicklern und Servern verwendet wird, das kann sich natürlich extrem schnell verbreiten.
Ja, aber das Gegenbeispiel auch bin ich bei dir, aber wir haben ja auch auf der anderen Seite, man sieht, und da ist halt dann die Grenze wo endet die IT oder die Digitalisierung, wo beginnt im Prinzip normales Business, Continuity, Disaster Recovery, also Überlegungen, wie läuft mein Geschäft weiter und wie kann es wieder herstellen in dem Bereich. Den Stryker-Hack, der ja im Cyberangriff im März 2026 sage ich mal, durchgeführt wird, wo die gesamte Infrastruktur von den Medizinproduktehersteller, sage ich mal, ja, virtuell zerbombt wurde, weil es ja eine Auswirkung aus dem amerikanischen Krieg heraus hat mit dem Iran, so wie wir das lesen dürfen, da muss man immer vorsichtig sein, das ist ja im Prinzip immer mit Vorsicht zu. Das Problem hast du ja auch in dem Bereich, ne? Weil ist nicht die Gefahr in Wirklichkeit, dass wir uns auf viele, viele dieser Dinge verlassen, wir brauchen ja nur das Schlagwort Souveränität nehmen, Microsoft und nicht Microsoft oder Windows und nicht Windows, im Prinzip Linux oder nicht Linux, Open Source oder nicht Open Source. Wie gehst du denn da als Penetrationstester mit sowas um? Hast du da deine, damit ein bisschen so das Thema, hast du da deine, ich sage einmal sowas, wenn ich was ausprobiere in dem Bereich, habe ich ein Kochrezept, ne? Und dann habe ich halt das Kochrezept und sage, okay, die haben Windows-Systeme, die haben Linux-Systeme, die haben in Wirklichkeit, weiß ich nicht, Exchange, die haben ein Teams, die haben in Wirklichkeit Jitsi, die haben in Wirklichkeit was auch immer in dem Bereich, da haben sie, weiß ich nicht, die haben ein Open Desk, die haben im Prinzip ein LibreOffice und so weiter und so fort. Das hat ja auch, das ist ja in Wirklichkeit ja ein unterschiedliches Modell an und ein unterschiedliches, sage ich mal, Rütteln an diesen Systemen, ne? Weil an dem Linux-System wirst du anders rütteln als an einem Microsoft-System, oder? Gehst du da mit dem anders voraus?
Das sind natürlich völlig andere Rahmenbedingungen, das stimmt schon, ja. Mit einem Linux-Server oder Linux-Client ist der Penetration-Testing-Prozess ein völlig anderer als beim Windows-System. Ich muss halt sagen, wie gesagt, auch mein Fokus in den Penetration Tests, das ist weniger Serverinfrastruktur, sondern Software. Das heißt, der Penetration Test, den ich mache, das ist Code lesen und Software Supply Chain in diesem Kontext, das bedeutet Systembibliotheken, das bedeutet Software Frameworks. Und da ist aktuell das ganz große Thema weniger die Resilienz. Denn Systemsoftware lässt sich meistens leichter mal austauschen und ist vor allem in den allermeisten Fällen Open Source. Das heißt, lässt sich weniger leicht vereinnahmen, sondern eher das Problem von Schadsoftware, die sich in dieser Supply Chain versteckt. Das war schon immer ein Problem. Siehe zum Beispiel die versuchte Infektion von OpenSSH 2023, glaube ich, war das, wo eine vermutlich staatliche Hackertruppe über Jahre ein Open-Source-Projekt infiziert hat, das in der Supply Chain von einem der meistverwendeten Software-Packages von Linux ist, nämlich der sogenannte OpenSSH-Server, und dann schließlich über die Lieferkette dieses Open-Source-Projekts Linux-Server auf der ganzen Welt zu infizieren. Das war ein jahrelanges Projekt, das Credibility aufzubauen, um in den Rängen des Open Source Projekts hochzukommen. Und hätte fast funktioniert. Und derartige Supply Chain Angriffe, die sehen wir in letzter Zeit immer öfter. Vor allem in den letzten beiden Monaten hat es zwei sehr große dieser gegeben. Und genau um dieses Thema, um Supply Chain Security, dreht sich jetzt gerade sehr viel Konversation in der Softwareentwicklung. Wie wir sicherstellen können, wann ich Software entwickle, wo man heutzutage teilweise tausende verschiedene Open-Source-Projekte an Abhängigkeiten und Systembibliotheken in seine Applikation mit integriert, wie man dann sicherstellen kann, dass diese Software nicht bösartig ist. Und wenn sie heute nicht bösartig ist, nicht in Zukunft bösartig wird. Jonas, das denke ich, wird uns noch viele Jahre begleiten.
Okay, Jonas, dann denke ich einmal danke, dass du Zeit gefunden hast, uns einmal ein bisschen einen Einblick zu geben in deinen täglichen, sage ich mal, wie nennen wir das entsprechend, Küchenkasten in dem Bereich, wo du dann die verschiedensten Gewürze und Dinge herausnimmst, um entsprechend zu schauen, ob das, was die Leute da haben, alles noch funktioniert in dem Bereich. War sehr, sehr interessant. Und wir werden dich sicher zweites Mal einladen, weil du hast jetzt ein paar so Dinge aufgerissen, wo ich denke, dass wir ein paar Fragen dazu haben, oder? Wie siehst du das, Thomas?
Absolut. Müssen wir unbedingt machen.
Gut, wunderbar. Dann, lieber Jonas, danke für den entsprechenden, sage ich mal, Beitrag, den du geleistet hast. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Danke, Franz. Danke, Thomas.
Tschüss.